The West Coast has better weather for cycling, and I had never been out here before I came the first time, and I just wanted to check it out. So I drove my van across the country and found a really great area here near Santa Cruz.
Das ist Craig Kelphy, einer der großen Pioniere der Radszene. Er kam wegen des Wetters an die Westküste und hat in den 90er Jahren eine ganze Industrie revolutioniert. Mit Rahmen aus Carbon. Ich treffe ihn auf dem Firmengelände von Kelphy Designs, direkt am Meer, auf dem Areal einer ehemaligen Militärbasis südlich von Santa Cruz. Eine alte Halle dient inzwischen als Lager, Werkstatt und Office. Craigs Geschichte schreit förmlich nach einer Hollywood-Verfilmung. Erst Vagabund, dann Matrose, Bootsbauer und Carbon-Pionier.
Well, it started with an accident on a bicycle where I damaged my Schwinn Varsity frame, and I couldn't afford to buy a new one at the time, but I was working in a shop that built carbon fiber rowing shells and kayaks. So I was working with carbon fiber already in 1987, so I thought I should try to build a bike out of this stuff.
Los ging's, als der Rahmen seines billigen Schwinn-Bikes in Boston bei einer Kollision mit einem Auto kaputt ging. 1987 war das. Und Craig hat damals in einer Werkstatt an Rennruderbooten und Hightech-Kajaks aus Carbon gearbeitet. Weil er sich keinen neuen Rahmen leisten konnte, entschied er sich, einfach selbst einen zu bauen. Aus Carbon, dem Material, das er vom Job kannte. Das Wissen las er sich an, experimentierte und war am Ende so angefixt, dass er an die Westküste zog, um fortan Räder zu designen.
Anne Lamond is away on this ultimate trip.
Der Durchbruch kam 1991, als Tour de France-Sieger Greg LeMond bei Craig anklopfte. Der war nicht zufrieden mit seinen bisherigen Carbon-Rädern und bat Craig, ein neues zu konzipieren. Greg LeMond bestellte Räder für sein ganzes Team und fuhr damit im gelben Trikot durch die Alpen. Und auch wenn er am Ende seinen Titel damit nicht verteidigen konnte, seine Begeisterung für das Rad war die beste Werbung für Craigs noch junges Business. Ich bin aber nicht deswegen hier, sondern weil Craig Kelphy Jahre später nochmal die Szene revolutioniert hat. Dieses Mal mit Rahmen aus einem ganz anderen, außergewöhnlichen Material. Bambus.
Bamboo is smoother than carbon fiber and has a great feeling about it when you ride it. It absorbs vibration really well without feeling dead. It's kind of springy in a way and somehow it just puts you in a good mood. It's a mood-enhancing bicycle material.
Right.
Bambus ist weicher als Carbon, es absorbiert Vibrationen sehr gut, fühlt sich prima an und ist ein echter Stimmungsaufheller, meint Craig. Radfahren auf einem Bambusbike macht einfach Spaß und du grinst die ganze Zeit. Craig nimmt mich mit die Treppe rauf in den ersten Stock. Im Aufgang hängen seine Prototypen an der Wand. Die Bambusrohre sind an den Stellen, wo sie aufeinandertreffen, mit Hanffasern umwickelt, die sie zusammenhalten. Anschließend werden die Fasern mit Harz getränkt. Und wenn das getrocknet ist, sind sie nahezu unkaputtbar. Den Bambus bekommt Craig von einer Baumschule in der Nähe. Die Rohre werden manchmal zusätzlich von innen mit einer Lage Carbon laminiert. Das macht den Rahmen stabiler, steifer und extrem leicht. Manche wiegen keine 3 Pfund. $3,000 kosten die dann, nackt. Mit Komponenten müssen Craigs Kunden bis zu $10,000 für ein fertiges Bambusrad auf den Tisch legen. Da braucht es besondere Kunden.
Well, they're just kind of eccentric or they're willing to take a chance on something new, like the classic early adopter personality. They're fairly fearless. They have money. They were successful somehow to afford one of our bikes. And a lot of them are creative people. Even some actors, Angelina Jolie and Brad Pitt, bought 6 of them to give away as Christmas gifts one year.
All bamboo bikes?
Yeah, all bamboo bikes.
Nice.
They cleaned us out one year. Mm. So, all kinds of interesting people buy the bamboo bikes.
Die Kunden müssen ein bisschen exzentrisch sein und sie müssen Geld haben. Brad Pitt und Angelina Jolie zum Beispiel, die haben mal gleich 6 Bambusräder bei Craig gekauft, als sie noch zusammen waren und an Weihnachten verschenkt. Ich bin mit meinem Gravelbike aus Carbon ja auch ziemlich happy. Und mit dem will ich jetzt zum grandiosesten Küstenabschnitt von allen. Big Sur.
I'm on the road again, there's a white and all.
Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur vierten Staffel 50 States, der Amerika-Podcast. Heute Folge 26, Kalifornien, The Golden State Teil 2. In dieser Staffel will ich mit dem Rad einmal die komplette Westküste runterfahren. Auf Amerikas Traumstraße am Pazifik. 3000 Kilometer von der kanadischen bis zur mexikanischen Grenze. Spätestens bei Santa Cruz erreiche ich die Central Coast von Kalifornien. Grob erstreckt sie sich von hier über gut 500 Kilometer bis Santa Barbara im Süden. Für viele ist dieser Abschnitt die Essenz des Highway Number One. Monterey, Carmel, Big Sur. Big Sur ist keine Stadt, sondern ein Gefühl, ein Vibe, ein Symbol für Wildnis, Freiheit, Unabhängigkeit. 100 Kilometer Traumstraße. Nirgendwo sonst wurde der Highway Number One so oft fotografiert und abgefilmt. Für TV-Shows, Blockbuster und vor allem für Autowerbung. Eng schmiegt sich die Straße hier an die Küste, windet sich durch die Klippen, quert Schluchten über historische Brücken, allen voran die Bixby. Erbaut Anfang der 1930er Jahre und sowas wie das Wahrzeichen des Pacific Coast Highway. Für mich wird die traumhafte Passage aber zu einer mentalen Herausforderung, die mich an die Grenzen bringt. Mein Wille gegen meinen Körper. Der gewinnt am Ende des Tages. Der Schmerz im Knie ist zurück. Ich muss absteigen und schiebe die letzten 1-2 Kilometer bis zum Big Sur State Park. Am nächsten Tag reicht der Handyempfang gerade so für eine kurze Google-Suche. Was tun bei Knieproblemen und Radfahren? Die Top-Antwort: Bindung verändern. Ich fahre ja mit Klickpedale, aber Bindung verändern macht irgendwie keinen Sinn. Ich bin tausende von Kilometern in genau dieser Position gefahren, ohne Probleme. Warum soll die Bindung dafür verantwortlich sein, dass jetzt mein Knie aufgibt? Aber ich habe ja nichts zu verlieren. Also löse ich die Schrauben der Bindungsplatte an der Schuhsohle und rotiere sie nach innen, damit der Fuß eingeklickt in die Außenrotation kommt und so vielleicht das Knie entlastet. Vorsichtig steige ich aufs Rad, klicke ein, trete in die Pedale und der Schmerz ist weg. Als ob jemand den Schalter umgelegt hat. What? Will mein Körper mich verarschen? Ich hätte schwören können, dass der Außenmeniskus kaputt ist und jetzt habe ich sofort das Gefühl, dass ich wieder uneingeschränkt in die Pedale treten kann. Wahnsinn. Das Streckenprofil bleibt brutal, die Küste atemberaubend und das Knie macht alles ohne weitere Mucken mit. Ich schaffe es raus aus den Bergen von Big Sur bis kurz vor San Simeon und stoppe sogar noch für ein paar Fotos der Seeelefanten, die dort fast jeden Tag zuhauf an einem Strand abhängen. Ein paar massige Männchen tragen Revierkämpfe aus, die Mädels dösen mit ihren Kälbern im Sand. Das sind übrigens nicht die einzigen Tiere, die sich an der kalifornischen Küste wohlzufühlen scheinen. Ein paar Meilen die Straße runter grast friedlich eine Herde Zebras. Ich denke zuerst, Verfahren oder Halluzination? Aber nein, die sind tatsächlich echt. Und die Nachfahren einer Herde, die einst zum größten Privatzoo der Welt gehörte. Denn hier, ziemlich genau 500 Meter über dem Meer, auf einem Hügel, liegt der abgefahrenste Ort meiner Reise. Hearst Castle.
This building is 65,000 square feet. It's 115 rooms on 5 levels. It's 38 bedroom, 42 bath, 14 living rooms, 2 libraries, movie theater, 9,000 square foot basement, wine cellar.
Das ist Jim Allen. Er arbeitet für California State Parks, denn Hearst Castle ist inzwischen ein State Park. 6,000 Quadratmeter, 115 Zimmer auf 5 Etagen. 38 sind Schlafzimmer, es gibt 42 Bäder, 14 Wohnzimmer, 2 Bibliotheken, ein Kino, Tennisplätze und einen mehr als 800 Quadratmeter großen Weinkeller. Alles bestens in Schuss gehalten. Bis auf den schon erwähnten Zoo, der existiert nur noch als Ruine. Neuschwanstein meets Louvre. Das ungefähr ist Hearst Castle. Der Mann hinter dem ganzen Wahnsinn, William Randolph Hearst, Zeitungsverleger und Medientycoon. Ab 1919 baute er zusammen mit seiner Architektin Julia Morgan fast 30 Jahre an seinem Märchenschloss in den braunen kalifornischen Hügeln. In den 3 Gästebungalows und vielen Gästezimmern gaben sich die Promis die Klinke in die Hand. Charles Lindbergh, Amelia Earhart, Greta Garbo, Charlie Chaplin, Winston Churchill, Rudolf Valentino, Cary Grant, Calvin Coolidge, Clark Gable, die Liste ist endlos. Erfrischen konnten sich die Gäste im mehr als 30 Meter langen Neptun-Schwimmbecken im Stil der griechischen Antike. Dazu eine original italienische Tempelfassade und eine klassizistische Kolonnade. Es gibt auch noch einen Indoor-Pool, das römische Becken mit blauen und goldenen Murano-Fliesen, verziert mit echtem Blattgold natürlich. Hearst liebte es, Gäste um sich zu haben und genoss vor allem die gemeinsamen Abendessen im großen mittelalterlichen Speisesaal.
He even called this room the refectory, like you would call a dining hall in a monastery or convent. And some of the objects, like these tables, they're actually 17th century Italian monastic dining tables. The ceiling is made of lime wood, the wood of the linden tree that was carved in the 1600s in Italy.
Esstische aus einem italienischen Kloster, 17. Jahrhundert. Die Decke aus Lindenholz geschnitzt, auch 17. Jahrhundert. Refektorium hat Hearst diesen Raum genannt, wie in einem Kloster. Nur ein Detail verrät, dass der Hausherr kein Mönch, sondern Amerikaner war. Auf den alten Klostertischen steht auch heute noch eine Ketchup-Flasche.
Remember that you're in the middle of a cattle ranch in rural California and you're surrounded by principally 14th to 17th century works of art from Italy and Spain, France, but I mean everything from classical antiquity up to Art Deco. Tapestries, ceilings, fireplaces, doorways, hardware, fabulous silver from Spain, Ireland, Britain. This is almost like a trip to Europe without the passport, without the having to travel so far if you're an American.
Fast wie ein Trip nach Europa ohne Reisepass, sagt Jim. Und erwähnt noch Wandteppiche von Peter Paul Rubens, ursprünglich in Auftrag gegeben von der französischen Königsfamilie. Später wurden Kopien davon angefertigt. Die hängen jetzt im Louvre, die Originale hier, in St. Simeon. Das meiste hat William Randolph Hearst bei Auktionen in den 1920er und 30er Jahren ersteigert, mitten in der großen Depression, als man in Europa die leeren Kassen wieder füllen musste. In Spanien wurde sogar eine ganze Kirchenfassade abgebaut, jeder Stein nummeriert und dann hier wieder in Kalifornien aufgebaut. 10 Millionen Dollar soll Hearst damals ausgegeben haben. Wie viel sein Besitz heute wert ist, unschätzbar. Die Liste der Objekte ist endlos. Größenwahn oder Geniestreich? Mich begeistert neben den Kunstschätzen vor allem Hearsts Beharrlichkeit. Gemeinsam mit seiner Architektin Julia Morgan und einigen der besten Handwerker aus der ganzen Welt hat er fast 3 Jahrzehnte lang an seinem Traum gearbeitet, bis ihm das Geld ausging. Hearst Castle ist bis heute unvollendet. Und William Randolph Hearst war auch umstritten. Seine Boulevardzeitungen machten Stimmung, zum Beispiel gegen den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. 1934 besuchte Hearst Hitler in Berlin und äußerte Sympathien für ihn. 1938 änderte er dann seine Meinung und verurteilte die Barbarei der Nazis. Orson Welles hat 1941 sein Meisterwerk Citizen Kane gedreht, über einen steinreichen, aber zutiefst einsamen und unglücklichen Medienmogul. Damals wusste jeder, wer damit gemeint war. Niemand anderer als der Erbauer von Hearst Castle.
We are at the San Geronimo pullout. It's just north of Cayucas on the coast. There's a little cove here, and this is actually one of our harvest spots.
What are we gonna do?
We are gonna harvest some seaweed. I'm gonna take you out on low tide. We're gonna go out and identify some of the species that grow here locally, and teach you how to sustainably hand harvest it from the rocks.
Das ist Jules Marsh, Mitgründerin des Startups Kelpful. Sie will mit mir Algen ernten. Ich treffe Jules an einem Parkplatz neben dem Highway Number 1, nördlich von Morro Bay. Jules trägt einen auberginefarbenen Neoprenanzug und einen Trucker-Hat mit dem Kelpful-Logo als Schutz gegen die Sonne. Es ist Ebbe, perfekter Zeitpunkt für die Ernte. Jules drückt mir eine Schere und einen Netzbeutel in die Hand. Dann stapfen wir vom Strand ins seichte Wasser.
We're going to see a few different species out here. The green one that you see, that's bright green on the rocks, that's sea lettuce. That one is one of the lightest green algaes. It's really tasty. When you dry it out, it's got this, it's very crisp, and you can just eat it the way that it is, right out of the bag. We can eat some off the rocks now. You can taste it while we're out there. And then there's going to be nori, which grows in a similar way to the sea lettuce. It's a little browner and rubberier. That's one of the most tasty ones. That's the one you're gonna find wrapped around sushi.
Auf den Steinen um uns herum wächst überall Seetang in unterschiedlichen Farben und Formen. Vor allem grüner Meeressalat und braunes Nori. Damit wird Sushi umwickelt. Wir machen uns ans Werk und verpassen den Algen einen Haarschnitt.
So when you're cutting, usually I'll just grab like a good bunch of it and get kind of, you know, a few inches away from the bottom, and then you just trim it. You know, like you would be giving a little haircut. A little haircut to the seaweed.
Wie ein Friseur nehmen wir die Algenblätter zwischen Zeige und Mittelfinger der linken Hand, schneiden eine gute Portion mit der Schere ab, waschen sie kurz im Meerwasser und stecken sie in den Beutel.
But the way that we harvest, we call it sustainable because we're basically pruning the ocean. So it's encouraging it to grow back, those seaweed species. So if we leave it attached to the rock and we're just trimming off the top, it's going to grow back. And we've harvested like one location and then we come back 2 weeks later and it, like where we've harvested, it's grown out really fast, yeah.
Wir trimmen nur, damit die Algen schnell nachwachsen können, erklärt Jules. Innerhalb von 2 Wochen schaffen sie das und können wieder geerntet werden. Jules Traum ist eine eigene Seaweed-Farm im Meer. Dazu aber braucht sie eine Genehmigung und viel Zeit. Bis es soweit ist, erntet das Team von Kelpful die wild wachsenden Algen wie einst schon die Ureinwohner.
Seaweed has been a thing since the beginning of time. Especially here locally, anywhere that there's been a coastline, the native people have harvested food and medicine from the sea. You could definitely, you're getting all of your nutrients from seaweed. It's loaded with minerals and vitamins and it's really good for you.
Es ist unmöglich hier zu verhungern, sagt Jules. Es gibt überall Nahrung. Und Seetang enthält alle wichtigen Nährstoffe, jede Menge Mineralien und Vitamine. Ich probiere ein Blatt hellgrünen Meeressalat frisch vom Stein. Er schmeckt vor allem nach Salz, aber später, wenn er mit Leitungswasser gewaschen und getrocknet ist, wird er zur echten Delikatesse. 2 Tage dauert diese Prozedur im Schnitt. Anschließend rösten und zerkleinern die Mitarbeiter von Kelpful die Algen und mischen sie zum Beispiel unter ihre beliebten Sea Sprinkles. Das Gemisch aus Algen und Sesam passt als Topping besonders gut zu Pizza, Pasta, Salat und dem Leibgericht der Hipster in Kalifornien, Avocado Toast.
Why are you so passionate about this?
The ocean is in my blood. I love the ocean. I'm really passionate about climate change, about environmental impacts, and I want to see the future of food and I want to be a part of it.
Ich bin Surferin, liebe den Ozean. Er ist in meinem Blut, sagt Jules. Deswegen beschäftigen sie der Klimawandel, Nachhaltigkeit und die Ernährung der Zukunft. Vielleicht liege die im Meer.
And I want to captain a boat and play in the water.
Ja, das wäre schon auch was, Kapitän auf einem Boot sein. Aber erstmal muss ich meine Tour zu Ende fahren. In der nächsten Episode durch Malibu, vorbei an L.A., zu den Chicanos in San Diego bis zur mexikanischen Grenze. Lust auf noch mehr Geschichten von Amerikas Westküste? Die gibt es live bei unserer Tour, präsentiert von Bayern 2 und in unserem neuen National Geographic Buch West Coastin. Alle Infos dazu unter dirk-rohrbach.com. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach, ist eine Produktion des Story Teams für den Bayerischen Rundfunk. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen, gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf br.de/50states haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast, damit ihr wisst, wann es neue Folgen gibt, und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. Ich bin Dirk Rohrbach. Bis zum nächsten Mal. Und noch ein Tipp, wenn ihr noch mehr Sehnsucht habt nach nahen und fernen Ländern, dann empfehlen wir euch den Podcast Zwischen Hamburg und Haiti. Reporterinnen und Reporter nehmen euch mit zu den unterschiedlichsten Destinationen dieser Erde, zu den Menschen, die dort leben. Und sie erzählen von ihren eigenen Eindrücken beim Reisen. Zwischen Hamburg und Haiti lädt euch einmal die Woche ein, mitzureisen und dann selbst Reisepläne zu schmieden. Den Podcast hört ihr unter anderem in der ARD Audiothek.